Warum muss man eigentlich immer bei einer Predigt sitzen? Also wer möchte, darf die Predigt auch im Stehen mitverfolgen. Ja, also fühlt euch völlig frei. Von meiner Seite auch einen guten Morgen an euch alle. Wir starten mit der Predigtreihe Jesus-Begegnungen. Von Jesus aufgerichtet. Und bevor wir eine ganz bekannte Geschichte hören, habe ich euch einen kleinen Videoclip mitgebracht. Ich habe diesen von einem Deutschen oder von einem Versicherer, wer es ist, ich habe es weggeschnitten. Ja, wir wollen ja keine Werbung machen, aber es gibt schon mal ein paar Anregungen. Giovanni, startest du bitte.
Entfallen, aufstehen, weitermachen. Aber was, wenn es mal nicht so einfach geht mit dem Aufstehen?
Aber was, wenn es mal nicht so einfach geht mit dem Aufstehen? Und dazu die ganz bekannte Geschichte aus Markus 2. Wer mitlesen will, Markus 2 ab Vers 1. Als Jesus nach einigen Tagen wieder zurück nach Kapernaum kam, erfuhren alle davon, dass er wieder dort im Haus war. Deshalb liefen dort so viele Leute zusammen, dass es nicht mehr möglich war, sich zu bewegen oder an die Tür zu gelangen. Jesus war dabei, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Da kam eine Gruppe von Männern herbei. Vier von ihnen trugen einen Mann, der gelähmt war. Aufgrund der dicht gedrängten Menschenmenge konnten sie ihn nicht in die Nähe von Jesus bringen. Da deckten sie das Dach ab, wo er war, und ließen durch diese Stelle die Trage hinunter, auf der der Gelähmte lag. Jesus nahm ihr Vertrauen wahr und sagte daraufhin zu dem gelähmten Mann: Kind, deine Schuld ist von dir genommen. Dort im Haus saßen auch einige Gesetzesgelehrte. In ihrem Inneren bewegten sie diese Gedanken: Wie kann der bloß so reden? Das ist doch Gotteslästerung. Wer kann Verfehlungen vergeben außer Gott allein? In seinem Geist durchschaute Jesus ihre Gedanken. Da sagte er zu ihnen: Warum denkt ihr solche Dinge in eurem Herzen? Was ist leichter, diesem gelähmten Mann zu sagen: Deine Schuld ist von dir weggenommen, oder: Steh auf, nimm deine Trage und lauf umher? Doch damit ihr begreift, dass der von Gott beauftragte Menschensohn auf der Erde die Autorität besitzt, Schuld wegzunehmen. Und dann wandte er sich wieder dem gelähmten Mann zu und sagte zu ihm: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Trage und geh selbstständig in dein Haus zurück. Ohne zu zögern stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor den Augen aller Anwesenden aus dem Haus hinaus. Die Leute gerieten außer sich und fingen an, Gott zu preisen. Sie sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Von Jesus aufgerichtet. Denn jeder von uns hat das schon mal erlebt, was in dem Clip eben zu sehen war. Hinfallen, aufstehen. Gerade wenn die ersten Gehversuche gemacht wurden. Da werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr so dran erinnern. Aber wenn man eigene Kinder beobachtet hat oder andere Kinder, dann sieht man, dass es ein Hinfallen ist und wieder aufstehen. Und oft geht es ganz fix, ganz schnell. Sofort stehen sie wieder auf den Füßen. Manchmal kann man auch sehen, dass es schmerzhaft war. Aber dennoch stehen sie auf. Mancher hat mit den Schmerzen länger zu tun. War ein Fahrradfahrer zu sehen. Wenn man mit dem Fahrrad stürzt, steht schon wieder möglichst schnell auf, sofern es geht. Ja, aber hat oft die Blessuren noch einige Zeit. Aber vielleicht gab es auch Situationen, wo du den stützenden Arm deines Nächsten gebraucht hast, um wieder auf die Füße zu kommen. Wo du dich unterhaken konntest, damit du weitergehen kannst. Aber was ist mit den Zeiten, wo du innerlich gestürzt bist? Wo du innerlich niedergeschmettert auf dem Boden lagst? Was die Menschen um dich herum überhaupt nicht mitbekommen haben, weil du auch ihnen keinen Einblick gewährst. wo du kämpfst und unglaublich viel Zeit und Kraft investiert, um wieder auf die Füße zu kommen. Und wenn du den Eindruck hast zu stehen, merkst du, es ist nicht tragfähig. Es ist nicht von Dauer. Irgendwann klappst du wieder zusammen. Ja, was, wenn es einmal nicht so einfach geht mit dem Aufstehen? Oder besser gesagt, wenn es überhaupt nicht klappt? Wenn alle eigenen Versuche misslingen? Das hat dieser Gelähmte in unserem Abschnitt durchlebt. Sein Krankheitsbild wird uns nicht weiter beschrieben. Er war bewegungslos, er war lahm. Wie lange er damit schon zu tun hat, ob von Geburt an oder später, wird auch nicht weiter ausgeführt. Wichtig dabei ist, was im Weiteren geschieht. Wie sah wohl das Leben dieses Gelähmten aus? Sein Lebensumfeld. Sein Leben spielte sich eigentlich auf 2 Quadratmeter ab. Auf dieser Matte. Das war sein Lebensumfeld. Das war seine Welt. Er war auf andere angewiesen. Sie mussten ihm Essen geben, vielleicht sogar füttern, anziehen, waschen, wenn er irgendwo hin wollte, wegtragen. Er konnte nicht einfach unabhängig sein Leben führen. Und medizinische Hilfe war für ihn auch nicht möglich. Sein gesellschaftlichen Beitrag, den er leisten konnte, war sehr gering. Um leben zu können, musste er betteln und er war angewiesen, dass andere ihm Almosen gaben, dass andere etwas abgaben. Und ich denke, er hat sicherlich auch zwischendurch geträumt. Geträumt von einem Leben, dass er aufstehen kann, vielleicht sogar beim Stadtmarathon in Kapernaum mitlaufen kann. Aber dann, wenn er wieder aufwachte, dann war er wieder zurück in seiner Realität, auf seiner Matte. Bestimmt kannte er Frust. Vielleicht war er sogar verbittert. Warum ich? Oh Gott, warum ich? Viele sahen ihn und mancher dachte, was hat er wohl ausgefressen? Viele seiner Zeitgenossen dachten so, seine Krankheit muss eine Ursache haben, da muss Schuld vorliegen, bei ihm, bei seinen Eltern. Und er muss diese Strafe tragen. Ich denke, diese Matte, auf der dieser Gelähmte liegt, oder die Situation des Gelähmten, zeigt auch ein Stück unseres Lebens ab. Die Matte als Bild für unsere Unvollkommenheit, für unsere menschliche Zerbrochenheit, dass eben nicht alles okay ist, nicht alles perfekt ist. Dass die Matte für etwas steht, was nicht normal bei mir ist. Und jeder von uns hat so seine Matte. In den Punkten, mit denen er zu kämpfen hat. Beim einen ist es das Temperament, wo alle Pferde mal wieder durchgegangen sind. Der Ärger, der Zorn, das Misstrauen, auch unvergebene Schuld. Womit kämpfst du? Was ist deine Matte? Was dich immer wieder auf dem Boden hält und nicht aufstehen lässt. Und viele Menschen verbringen ein ganzes Leben lang damit, ein Mattenmanagement zu betreiben. Kennt ihr das? Dem anderen bloß nicht zeigen, was bei mir nicht so rund läuft. Und dieses ungesunde Management hindert uns, auf die Füße zu kommen und ein Leben in der Freiheit Gottes zu führen. Von Jesus aufgerichtet 4 Punkte, die wir meines Erachtens von dieser Geschichte lernen können. Erstens, du musst zu Jesus. Für den Gelähmten gibt es Hoffnung und die Hoffnung heißt Jesus. Und wir sehen, dass dieser Mann etwas Besonderes hat, einen unglaublichen Schatz. Er hat nämlich Freunde. Freunde, die eine Freundschaft eingegangen sind, nicht nach dem Motto, ich gehe jetzt mit dir diese Freundschaft ein, denn ich kann ja davon profitieren. Du hast die und die Beziehungen oder da fällt dieses oder jenes ab. Es gibt ja solche Freundschaften. Und wenn jemand merkt, okay, diese Freundschaft bringt mich an der Stelle nicht weiter, kann ich nicht viel davon profitieren, wird auch schnell mal wieder was beendet. Aber die Frage ist wirklich, war das Freundschaft? Aber diese Freunde hatten sich für diesen Mann entschieden. Was können sie von ihm erhalten? Vielleicht mein Danke, ja. Was kann er ihnen geben? Und diese Freunde haben einen festen Entschluss gefasst. Sie sagen, wir werden unserem gelähmten Freund hier helfen. Wir werden ihn zu Jesus bringen. Wenn einer helfen kann, dann kann es nur Jesus sein. Und es war bekannt, Jesus hatte bereits in Kapernaum gewirkt. Er hatte erzählt von der Liebe Gottes, vom Reich Gottes. Und viele Menschen sind dazugekommen, waren erstaunt und haben gesagt, das, was dieser Mann uns sagt, haben wir so noch nie gehört. Da steckt eine Vollmacht dahinter, der hat Worte, die unser Leben berühren. Unser tiefstes Inneres. Diesen Mann müssen wir hören. Und Jesus hat eingegriffen, hat Menschen befreit von dämonischen Bindungen und von Krankheiten. Und so sagen diese Männer, zu diesem Jesus, da bringen wir unseren Freund. Wenn einer helfen kann, dann nur er. Damit er auf die Füße kommt, muss er zu Jesus. Und so bringen sie ihn zu ihm. Auf der Matte. Gibt es in deinem Leben Freunde, Menschen, die dich auf deiner Matte zu Jesus bringen? Wollen deine Freunde und willst du zu Jesus? Oder wohin bringen dich deine Freunde, wenn sie um deine Schwachheit wissen? Wenn wir zu Jesus gehen, haben wir es mit keinem Geringeren zu tun, als mit dem lebendigen Gott, mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus, dem alle Macht gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn er etwas spricht, dann geschieht es. Und so machen sie sich auf, ihn zu Jesus zu bringen. Du musst zu Jesus. Zweitens, sie überwinden im Glauben auch Hindernisse. Damit Jesus uns aufrichten kann, heißt es oft, dass wir Hindernisse überwinden müssen. Für den Gelähmten und seine Freunde gab es kein Durchkommen zu Jesus. Es war ein unglaublicher Menschenauflauf. Jesus war im Haus, aber sie konnten noch nicht mal richtig bis zum Haus vorkommen. Schade. Warum musstest du auch 5 Minuten zu spät kommen? Wärst du doch rechtzeitig gekommen, dann hätte ich vielleicht noch eine Chance, möglichst nah an der Tür zu sein. Aber jetzt, komm, wir blasen die Aktion ab. Lass uns umkehren. Es bringt doch eh nichts. Was soll das? Okay, ich kann liegen, aber ihr müsst stehen. Umkehren? Kennt ihr so Hindernisse, wenn man unterwegs ist und Jesus sucht, mit ihnen in Begegnung kommen zu wollen, dass da auf einmal Hindernisse kommen? Und ich denke, ach komm, lass es sein. Bringt doch eh nichts. Vielleicht der eigene Stolz? Brauche ich gar nicht. Hey, ich habe schon so viel durchgestanden, das schaffe ich auch. Oder andere Menschen. Hätte auch jemand zu dem Gelähmten sagen können, du, siehst ja, es ist gerade echt tierisch viel los hier. Ihr braucht auch viel Platz. Auf deinen 2 Quadratmetern könnte man auch gut 10 Leute hinstellen. Ja, ich hätte da noch einen guten Physiotherapeuten. Probier's doch erstmal bei dem. Ich kann dir jemanden empfehlen, muss doch nicht gleich zu Jesus gehen. Oder so wie die Gesetzesgelehrten, die Schriftgelehrten dann auch sagen, wer ist dieser? Wer ist der, der Schuld vergeben kann? So abfällig. Warum willst du denn zu Jesus? Hey, der ist doch absolut out. Da gibt's doch was Besseres. Probier's doch einfach mit einer anderen Ideologie. In einer anderen Religion. Und manchmal sind es auch bei uns die Zweifel, wo wir denken, ich habe jetzt schon so viel selbst versucht, ob dann noch Jesus wirklich was ändern kann? Und mancher muss auch ein eigenes Hindernis überwinden, indem er sich nämlich eigentlich selbst bestrafen will. Ich muss damit leben. Das, was ich vor zig Jahren getan habe, ist unverzeihlich. Dass sich Menschen selbst Bußleistungen auflegen und denken, damit, mit dieser Last müssen sie leben, aber nicht die Vergebung Jesu in Anspruch nehmen. Was tun, wenn wir auf Hindernisse stoßen? Ganz einfach, so wie die vier Freunde. Dranbleiben. Dranbleiben. Wir wollen zu Jesus und es wird sich ein Weg auftun. Und wenn sich kein Weg auftut, dann wird sich das Dach auftun. Irgendeiner hatte diese durchgeknallte Idee. Sagt, das ist doch verrückt. Ja und? Dann sind wir eben verrückt. Wenn ich zu Jesus will, dann sollen mich die anderen als verrückt bezeichnen. Aber ich will zu ihm, weil er helfen kann. Und das sind doch Freunde, oder? Denen nichts zu verrückt ist, um zu Jesus zu kommen. Die selbst bereit sind, noch für den Schaden aufzukommen. Und dann zahlen wir eben die Dachreparatur wieder. Aber das lassen wir uns nicht nehmen. Wir bringen dich zu Jesus. Die Frage an uns, was unternehmen wir, um unsere Freunde zu Jesus zu bringen? Drittens, Vertrauen ist gefragt. Das muss schon ein starker Akt gewesen sein, als die gesagt haben, okay, naja, festhalten kannst dich nicht, ja, oder vielleicht konnte sich auch leicht festhalten, aber jetzt geht's los. Und die mit der Matte abgezogen sind, ja, ihren, den Freunden zu vertrauen, die kriegen mich auch halbwegs sicher an bei Jesus. Und dann ihn auch zu vertrauen, als er hinabgelassen wurde, das waren ja nicht nur 50 Zentimeter, waren ja ein paar Meter dazwischen. Und wie wird die Menschenmenge reagieren? Und letztlich, wie wird Jesus reagieren? Wird er helfen? Kann ich ihm vertrauen? Er hat die Wahl, auf dem Dach zu bleiben oder hinabgelassen zu werden. Und eines steht fest, wenn er nicht diesen Vertrauensschwung mitnimmt, wenn er nicht das Vertrauen hat und auf dem Dach bleibt, wird er nie Jesu Handeln erleben. Er vertraut seinen Freunden und er vertraut Jesus. Und dieses Vertrauen war so groß, dass Jesus dieses Vertrauen auch sah. Heißt es, als Jesus ihr Vertrauen, als Jesus ihren Glauben sah. Und da waren alle mit eingeschlossen, auch dieser Gelähmte. Der Kranke war nicht einfach so willenloses Objekt, an dem irgendetwas geschah. Weglaufen konnte er nicht. Sondern er wollte auch zu Jesus. Und er hatte das tiefe Vertrauen Jesus gegenüber, dass er helfen kann. Wie? Keine Ahnung. Aber Jesus kann helfen. Und ihm gilt es zu vertrauen. Es gibt Zeiten in unserem Leben, wo unser Vertrauen Gott gegenüber erschüttert wird. Wo es nicht so stabil ist wie eine feste Brücke, die über einen Fluss führt. Wo es vielleicht nur so eine Hilfsbrücke ist, wo nur ein paar Bretter auf eingeschlagenen Stämmen liegt. Wo wir Angst haben, drüber zu gehen, weil es wackelt. Aber Vertrauen kann neu gefasst werden. Und Vertrauen kann wieder wachsen Gott gegenüber. Und es wächst da, wo wir uns einlassen auf Jesus. Wo wir Vertrauensschritte gehen, auch wenn es uns sehr wackelig erscheint. Aber wo wir merken, es trägt. Der Glaube an Jesus trägt. Er bringt uns zu Jesus. Vertraust du Jesus? Viertens, Jesus richtet auf. Wie macht er das? Jesus sagt zweierlei zu diesem Mann. Das erste ist eine Anrede. Mein Sohn, Kind. Wir könnten auch sagen, Jesus gibt ihm einen Zuspruch. Du bist mein Sohn. Du gehörst zu mir. Du gehörst zu meiner Familie. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und das andere ist ein Freispruch. Kind, Sohn, deine Schuld ist von dir genommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Von Gott endgültig, vollständig. Und dass darüber, über diese Aussage Erstaunen herrscht, das ist eigentlich begreiflich. Ist verständlich. Müsste man nicht sagen, Jesus, ich glaube, jetzt hast du irgendwie in falschen Modus gewechselt. Wir sind ja hier, damit dieser Mann gesund wird. Warum sprichst du jetzt von Sündenvergebung? Heilung ist jetzt hier gefragt. Du bist doch der Arzt. Der will doch gerne laufen können. Heilung wäre gut, aber Vergebung? Wofür Vergebung? Oder meinst du etwa auch, so wie die anderen, die hier drumherum sitzen, dass seine Krankheit Ursache in Schuld hat? Und es gab zu dieser Zeit diese Zeitgenossen, die hatten auch so einen Katalog, wo man so ungefähr abwählen konnte, wer blind ist, der muss so die und die Schuld begangen haben. So etwas gab's. Und so haben die Leute gedacht, Ursache, Wirkung. Aber das ist nicht Jesu Thema. Und es ist schlimm, wenn wir uns darauf festbeißen und es schon vielen kranken Menschen damit unglaublich Unrecht getan worden, wo gepokelt wurde und gebohrt wurde, muss doch irgendwo noch eine versteckte Sünde haben. Darum geht es nicht. Es gibt's auch, ja. Und David sagt auch, als ich meine Schuld verschweigen wollte, da verschmachteten meine Gebeine, das ging bis in meinen Körper rein. Psychosomatische Erkrankung. Aber Krankheit hat nicht immer was mit Schuld zu tun. Und es ist auch nur hier, wo Jesus die Schuldfrage der Heilung voranstellt. In keinem anderen Heilungsbericht lesen wir das. Aber ich denke, dass Jesus so antwortet, hat mit seinen Gegnern zu tun, die da saßen. Die ebenso dachten, dieser Mann muss von Gott bestraft sein. Er muss etwas angestellt haben, Schuld auf sich geladen haben. Aber ist es auch auffallend, dass sich der Gelähmte nicht beschwert darüber und die Schriftgelehrten sich auch nicht aufregen, dass er jetzt noch nicht geheilt hat? Niemand in der Geschichte scheint zu denken, dass Jesus zu wenig tut, wenn er vergibt und dass er mehr tun müsste, indem er heilt. Dagegen meinen die Schriftgelehrten, dass er zu viel tut, wenn er vergibt. Wer ist dieser, dass er Schuld vergeben kann? Was maßt er sich an? Es kann nur Gott Schuld vergeben. Und wenn er Schuld vergeben kann, dann muss er Gott sein. Das würde aber unser Leben durcheinander bringen. Unsere innere Überzeugung. Es darf nicht sein. Eine kleine Glaubensheilung hätten sie wahrscheinlich hingenommen. Aber dass Jesus den Anspruch erhebt, Gottes Sohn zu sein, der lebendige Gott, das wollten sie nicht. Und so muss dieser Zuspruch und Freispruch in gewissermaßen ein Geheimnis um diese Vergebung sein. Wir können es nur so sagen, wenn Jesus Sünden vergibt, dann streicht er nicht nur ein paar ungenehme Details aus der Personalakte eines Menschen. Er löst nicht einfach nur das Strafregister. Vergebung der Schuld, das ist mehr, das ist Kern der guten Nachricht von Jesus. Das ist das Herzstück unseres Glaubens. Wird einem Menschen vergeben, so wird er neu angesprochen. Du warst weit weg von mir, du warst entfernt von mir, aber jetzt bist du wieder zu Hause. Du hast wieder eine Heimat, du hast einen neuen Stand, denn du bist mein Sohn, meine Tochter. Du gehörst zu mir, du bist mein Kind. Und gegen diese Vergebung sind die Schriftgelehrten. Und Jesus weiß, was sie in ihrem Herzen denken. Und so sagt er auch noch zu ihnen und gibt ihnen ein Zeichen. Denn die Juden fordern Zeichen, schreibt Paulus, damit ihr seht, dass ich, der Menschensohn, alle Macht habe, auch von Krankheit heilen kann, sagt er, steh auf, nimm deine Trage und geh. Und wenn Jesus spricht, so geschieht es. Und sie sehen es vor ihren Augen, dass er aufsteht. Und Jesus sendet ihn in seinen Alltag zurück. Ein Alltag, den er so noch nie gelebt hat. Steh auf, geh nach Haus. Wann ist er das letzte Mal nach Haus gegangen? Wahrscheinlich noch nie. Aber Jesus sendet ihn zurück in seinen Alltag als seinen geliebten Sohn. Geh. Und ohne zu zögern steht dieser Mann auf, nimmt seine Trage und geht vor den Augen aller Anwesenden aus dem Haus hinaus. Jesus hat diesen Mann aufgerichtet. Jesus hat diesem Mann auf die Füße geholfen. Und die Frage ist, lassen wir uns von Jesus auf die Füße helfen? Dass er uns von unserer Matte befreit. Ich möchte Giovanni bitten, noch mal kurz den Clip einzuspielen. Aufstehen, hinfallen. Ihr kennt es bestimmt in eurem Leben, dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir fallen. Wo wir vielleicht auch manchmal liegen bleiben will. Aber Jesus richtet auf. Du musst zu Jesus. Dein Vertrauen ist gefragt und überwinde Hindernisse im Glauben. Denn Jesus richtet auf. Sein Zuspruch gilt dir. Seine Vergebung gilt dir. Sein Handeln, was bis in unseren Körper hineingeht, gilt dir. In Jesaja heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wir werden jetzt gleich eine Zeit des Lobpreises und des Gebets haben, wo wir vor Gott stehen. Und ich lade dich ein, wenn dir Jesus begegnet ist, wir haben die Reihe Jesus-Begegnungen. Wir wollen, dass Jesus uns begegnet, wenn du sein Reden heute gehört hast. Wo Jesus zu dir sagt, steh endlich auf. Komm zu mir. Nimm diesen Zuspruch von mir in Anspruch. Vielleicht Vergebung. Wo du dich mit etwas abquälst, schon über Jahre hinweg. Wo du niemanden Einblick gegeben hast, aber was dich hindert an dieser Freiheit, die Christus dir gibt. Dann geh heute zu Jesus. Überwinde deine Blockade. Lass dich von ihm aufrichten. Und wir dürfen auch um Heilung beten. Komm zu Jesus. Es ist kein Geringerer, mit dem wir zu tun haben, als der, der alle Macht hat in Himmel und auf Erden. Der damals diesen Gelähmten aufgerichtet hat, hat heute noch die Macht, dich aufzurichten, innerlich und äußerlich. Aber vielleicht ist es auch für dich das erste Mal, dass du diesen Zuspruch Gottes hören musst in deinem Leben. Du gehörst zu mir. Du bist mein Kind, meine Tochter, mein Sohn. Dass du vielleicht seit vielen, vielen Monaten oder Jahren schon hier bist, aber nie die Sicherheit hast, gehöre ich zu Jesus oder nicht. Dann lass dich von Jesus aufrichten in diesen Stand, sein Kind zu sein. Komm zu Jesus, begegne ihn, denn er wird dir begegnen. Amen.